ich bin Sarah und mein Mann ist Florian hier. Ich komme aus Ägypten und mein Deutsch ist nicht sehr gut. Danke. Dankeschön. Ich bin hier nur seit Oktober und ich habe nur Deutsch gelernt vor 3 Monaten. Und, ja. Also, Florian geht weiter. Ja, und das freut uns, zu hier sein. Okay.
Ein Applaus für meine Frau. Ich probiere jetzt mal meinen Laptop hier drauf zu stellen, mal gucken, was passiert. Alles gut, okay, super. Genau, danke Sarah. Ich bin so stolz auf meine Frau. Sie ist seit 6 Monaten erst in Deutschland und spricht schon so toll. Meine Frau kommt aus Ägypten, hat sie ja gesagt. Danke. Und wir haben hier den Freund, den Peter, über den ist die Connection entstanden, weil wir merken auf dem Missionszelt, genau, ein Applaus für Peter. Wir merken auf dem Missionsfeld, dass wir Gebet brauchen und wir haben den Peter gefragt, ey, hat eure Gemeinde Gebet auf dem Herzen? Und dann hat er gesagt, ja, voll. Und auch Mission. Und deshalb kam dann der Kontakt zustande und wir sind darüber echt glücklich. Wir möchten uns kurz vorstellen, meine Frau Sarah kommt aus Ägypten, ich bin der Florian, ihr seht uns gerade auf dem Screen. Das kleine Mädchen in der Mitte, das ist nicht unsere Tochter. Wir haben noch keine Kinder, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und wir sind beide 30. Ich komme aus Berlin und meine Frau kommt aus Kairo. Und wir möchten sagen, wie der Herr uns gerufen hat, unter Muslimen zu arbeiten. Wie der Herr uns gleichzeitig vorbereitet hat, 2012 mit der Arbeit unter Muslimen. 2016 haben wir beide unseren Job verlassen, um das vollzeitig zu tun. Und 2018 haben wir dann geheiratet, voll mit der gleichen Vision. Das ist richtig toll, dass der Herr uns zusammengestellt hat. Nächster Slide. Und genau, was ihr hier seht aus der Apostelgeschichte, das ist einfach, was uns beide so bewegt. Ihr werdet meine Jünger sein und zu Jüngern machen, hier in Linz, in Österreich, aber auch ans Ende der Welt. Und wir möchten euch einfach mitnehmen, wie der Herr uns aus Berlin, aus Kairo, Stück für Stück immer rausgerufen hat, um einfach Muslimen mit Jesus zu begegnen, auch außerhalb unserer Landesgrenzen. Nächster Slide. Hier seht ihr mich, also eigentlich nicht, ich habe das Foto gemacht. Aber mit 23 bin ich Christ geworden und vielleicht ist es ganz interessant, einfach kurz was von mir dazu erzählen. Ich bin nicht christlich groß geworden, ich bin erst mit 23 Christ geworden. Ich habe vorher mein Leben ohne Jesus gelebt. Für mich war es immer total wichtig zu suchen, was ist der Sinn des Lebens? Wo finde ich den Sinn des Lebens und warum bin ich eigentlich hier? Und für mich war das klar, trinken, Frauen, andere Substanzen nehmen. Ich habe damit recht jung angefangen, mit 17 und habe genau mit entsprechenden Freunden Zeit verbracht. Und das ging dann weiter von Alkohol über Rauchen, über dann stärkere Substanzen, die ich fast jeden Tag eingenommen habe. Also genau, Drogen. Und es hat sich immer toll angefühlt für den Moment, aber danach war ich noch leerer als vorher. Und ich kann mich noch genau erinnern, im April 2012, ich bin neben meiner Ex-Freundin aufgewacht in Berlin und ich habe eine Stimme gehört und ich dachte mir, bin ich noch so high? Weil von dem jahrelangen Drogenkonsum, eigentlich fast täglich, habe ich Kokain genommen, konnte ich überhaupt nicht mehr richtig schlafen und habe auch genau richtig gelitten eigentlich darunter. Im Nachhinein fällt mir das auf und ich habe diese Stimme gehört und die hat mir gesagt, Florian, verlass dein Apartment. Aber diese Stimme, das war was ganz Besonderes. Das war irgendwie was Ruhiges, was ich vertrauen konnte. So eine sanfte Stimme. Florian, verlass dein Apartment und komm zu mir. Und ich so, hä, was ist das? Aber so, wie man morgens zur Arbeit geht, wie mit dem Autopilot, ja, man weiß, ich muss jetzt links abbiegen und rechts abbiegen und geradeaus. Genauso bin ich dieser Stimme gefolgt. Ganz selbstverständlich irgendwie. Und wenn ich das jetzt erzähle, hört sich das immer noch so verrückt an. Aber ich bin dieser Stimme also gefolgt, bin in die U-Bahn gegangen, direkt in Berlin, da bei mir, wo ich gewohnt habe, am Hermannplatz, bin dieser Stimme gefolgt, in eine Richtung gefahren, wo ich vorher noch nie hingefahren bin, bin dann ein paar Haltestellen später ausgestiegen am Rosenthaler Platz und es war ein Sonntagmorgen und ich war vor einer Kirche und zu diesem Zeitpunkt war ich seit 10 Jahren nicht mehr in der Kirche. Ich bin nur mit meiner Mutter mal gegangen, wenn meine Mutter genau, meiner Mutter zu gefallen eigentlich nur. Und weil ich das Schlagzeug mag, die spielen dann gut Schlagzeug. Und danke für den Worship auch, das hat mich heute Morgen richtig bewegt. So toll. Und ich dachte mir, ey, wenn es einen Gott gibt, kann der mir vielleicht helfen, einfach aus diesem Sumpf rauszukommen, ja, aus diesem Sumpf, den ich Leben genannt habe. Und ich bin in die Kirche gegangen und ich kann mich noch genau erinnern, der Pastor hat gesprochen über Johannes 10,10, wo Jesus sagt, der Teufel ist gekommen, um zu nehmen, zu stehlen und zu zerstören. Aber ich, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit ihr ein Leben habt. Und nicht nur irgendein Leben, sondern ein Leben in Fülle. Ja, ein Leben in Überfluss. Und das war genau das, was ich gesucht habe. Ein Leben in Fülle. Und ich habe gesagt, Jesus, wenn das stimmt, dann hilf mir, dass ich frei werde von Drogen, von sehr jahrelangen Kokainsucht und Speed. Ich habe es in meinem Herzen gebetet, habe die Kirche verlassen und am nächsten Tag, dann halt Montag, pang, frei. Kein Zittern mehr, keine Sucht mehr, meinen Dealer zu sehen, sofort am Montagmorgen. Keine Nebenerscheinung mehr, wie ich es häufig eigentlich hatte, weil ich habe häufig versucht, alleine aufzuhören, zu konsumieren, aber ich habe es nie geschafft. Da war immer so ein starker Drang da. Ich habe es mehrere Male versucht, immer gescheitert. Aber ich habe im Namen Jesus einfach gesagt, wenn es dich gibt, hilf mir. Und ich war frei. Und als ich zur Arbeit gegangen bin, haben mich meine Kollegen gefragt, Florian, wo warst du? Ja, deine Atmosphäre, das, was du ausstrahlst, ist irgendwie verändert. Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich so, krass, selbst die Kollegen, die Jesus auch überhaupt nicht kennen, haben irgendwie wahrgenommen, mit mir ist was anders. Und ich habe gemerkt, da ist Kraft in dem Namen Jesus, so wie wir es ja auch heute Morgen gesungen haben. Das sind nicht nur Worte, ja. Wenn Jesus spricht, dann spricht das in unser Leben und verändert Dinge. Und ich habe angefangen, einfach mein Leben mit Jesus in einer freundschaftlichen Beziehung zu leben. Nicht so, wie meine Eltern mir das vorgelebt haben, so halt dieses bisschen traditionellere, geregeltere, sondern wie mit einem Freund einfach mit ihm zu sprechen. Und ich habe seine Worte gelesen, dass, wie er zu seinen Jüngern spricht, besonders in Johannes. Und das hat so krass mein Leben verändert. Die Beziehung mit meiner Mutter wiederhergestellt, die auch völlig am Ende war. Und ich dachte mir, ey, ich kann diese hohe Nachricht nicht für mich behalten. Ja, wenn Jesus mein Herz so verändern kann, dann kann er auch das Herz für meine Freunde verändern. Und aus Berlin komme ich, da gibt es mega viele Menschen, gerade aus arabischen Ländern. Und der Herr hat mir irgendwie voll ans Herz gelegt. Und ich dachte mir, wie toll wäre es, wenn wir denen auch von Jesus erzählen können, in deren Sprache. Und eine Freundin, damit ich angefangen, ein Jahr später in die Kirche zu gehen, die sagte mir dann, na, dann lern doch einfach Arabisch. Und ich so, nie im Leben, ja, Arabisch, ich bin noch nicht verrückt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt Deutsch gesprochen und gebrochen Englisch, ja, das war halt 2013. Aber ich dachte mir, okay, warum nicht? Und ich habe gemerkt, irgendwie der Herr hat mir eine Gunst gegeben, um die Sprache zu lernen. Und ich habe die recht schnell eigentlich gut beherrscht. Und ich habe angefangen mit Arabisch, aber nicht irgendeinem Arabisch, sondern Ägyptisch-Arabisch vor 7 Jahren. Und jetzt, voilà, oder vor 6 Jahren, bin ich mit einer Ägypterin verheiratet. Also das ist eigentlich auch eine lustige Anekdote. Und auf dem Bild, um wieder zurückzukommen einfach, seht ihr, was ich immer voll toll fand, sind Reisen und dann auch von Jesus zu erzählen. Also ich habe immer so Kurzzeiteinsätze gemacht. Und meine Mutter hat mir so eine Broschüre gegeben von einer Organisation, die heißt OM. Und vielleicht kennt ein paar die von euch. Und meine Mutter sagt, hier, guck mal, da kannst du reisen und Menschen von Jesus erzählen. Und ich schlage die auf und ich sehe so als erstes Land Ägypten. Und ich so, krass, Muslimen von Jesus erzählen, Arabisch lernen, da gehe ich hin. Und meine Mutter, schreckerfüllt, nein, guck mal, blätter mal weiter, es gibt noch Belgien und Dänemark und Schweden. Ich so, nee, da gehe ich hin. Und ich bin dann auch nach Ägypten gegangen, habe viele Kurzzeiteinsätze gemacht. Genau, dieses Bild hier, wo ihr mich seht, mit dem, also wo, was ihr seht, ist mit einem Dorfältesten an der syrischen Grenze, der uns eingeladen hat, mit ihm Zeit zu verbringen. Das war noch in der Zeit, wo ich Arabisch gelernt habe. Und wir konnten dem von Jesus erzählen. Wir haben eine Bibel mitgebracht. Er hat gesagt, ihr trefft mich alleine. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass es in der arabischen Welt alleine dieses Wort gar nicht gibt. Das ist immer mit einer Gruppe. Wusste ich nicht. Und wir kamen dann dahin. Und dann war dieses Zelt da, was sie aufgebaut haben mit Dorfältesten, wo die uns angekündigt haben. Und wir kamen völlig unvorbereitet mit der Bibel dahin. Und egal. War toll. Und die haben uns richtig zugehört. Die haben gesagt, wow, ein weißer Mann, der Arabisch spricht. Und man, es ist einfach schon toll. Und ich habe das dann weitergemacht. Und mein Name heißt ja auch Herold. Und ich glaube, das ist irgendwie, was der Herr auch schon ein bisschen so gegeben hat. So dieses Herold, einfach dieses Verkündigen, das macht mir echt Spaß. Einfach mit Leuten Zeit verbringen und auf eine natürliche Art und Weise einfach von Jesus zu erzählen. Nächster Slide. ich habe dann meinen Job gekündigt, 2016, nach viel Gebet, dachte ich mir, ey, kann ich Jesus echt vertrauen, auch was meine Finanzen angeht? Ich habe ein gutes Gehalt verdient in der Software, bei einer großen Firma, aber ich habe gemerkt, über die Kurzzeiteinsätze hinweg, dass Jesus möchte, dass ich das Vollzeit mache. Und OM hat mich kontaktiert, kannst du dir vorstellen, nach Frankreich zu kommen? Und ich dachte mir, Frankreich, wenn ich schon meinen Job kündige, will ich weit weggehen. Ja? Ich spreche Arabisch, ich will nicht Französisch lernen und mit dem Zug nur über die Grenze fahren. Das ist doch voll öde. Aber ich habe einen richtigen Frieden empfangen vom Herrn, nach Frankreich zu gehen, was ich über andere Länder erstmal nicht empfangen habe. Also ich bin 2016, nachdem ich meinen Job gekündigt habe, nach Frankreich gegangen, um unter Marokkanern, Algeriern und Tunesiern das Evangelium weiterzugeben und Hausgemeinden zu gründen, weil in Paris gibt es davon mega viele, von den Nordafrikanern, die Arabisch sprechen, und war total in Arabisch lernen vertieft. Und es war in Frankreich, als ich eine Vision hatte, wo ich auf einem Baumstamm saß und Menschen aus Südasien, Muslimen aus Südasien, aus Ländern wie Pakistan und Bangladesch, von Jesus erzähle, aus der Bibel vorlese. Und ich dachte mir, was heißt das, Gott? Ich spreche doch diese Sprache gar nicht. Ich spreche doch nur Arabisch. Was soll ich jetzt damit? Aber ich habe gemerkt, der Herr möchte irgendwie meinen Horizont ein bisschen erweitern. Und ich habe dann angefangen, Pashto, Urdu, Hindi und Persisch und Dari zu lernen. Und das seht ihr jetzt hier auch eine Gruppe auf dem Bild, aus Afghanistan, Menschen, mit denen ich ins Gespräch kam, nachdem ich angefangen habe, meinen Job, in Frankreich die Sprachen zu lernen. Ich wurde auch dann in den Sprachen ziemlich fließend eigentlich. Und der nächste Slide. Hier seht ihr ein Bild, um meine Frau einfach nochmal ein bisschen besser vorzustellen, aus Ägypten. Sarah ist als Christin in Ägypten groß geworden, was auch ziemlich krass ist, weil in Ägypten ist die Christen sind eine totale Minderheit und werden eigentlich von dem Regime hart angegangen, besonders 2011. Ihr kennt es vielleicht noch, also diese Proteste am Tahrirplatz. Sarah hat genau am Tahrirplatz gearbeitet und musste halt immer dahin. Und sie hat krasse Geschichten erlebt von Bewahrung. Einmal ist sie aus der Arbeit rausgefahren, hat die Arbeit verlassen und ein Mob von Muslimen haben die Autos angehalten, gefragt, ob sie Christen sind oder nicht. Da steht halt in der ID-Card drinne zu der Zeit des Aufstands. Und wenn Christ drauf stand, haben die sie aus dem Auto gezogen und Kehle durchgeschnitten. Tack. Und Sarah war in dieser Kolonne drinne, aber mit muslimischen Freunden, die sie mitgenommen haben. Und die haben sie dann hinten bedeckt mit einer Decke und sie wurde nicht gesehen. Sie ist nicht aufgefallen und sie konnte passieren. Und das ist nur eine Geschichte einfach, wie Sarah von Gott Bewahrung erlebt hat in Ägypten einfach. Und wie das Sarahs Liebe für Muslime nur noch mehr gestärkt hat. Also sie hat keinen Hass entwickelt für die, sondern gesehen, wie einfach Muslime Jesus brauchen. Und genau wie ich 2012 angefangen habe, unter Muslimen zu arbeiten, hat auch Sarah 2012 angefangen, unter Muslimen zu arbeiten. Nächster Slide. Nämlich in Südägypten, sie wollte nach Sudan gehen, in den Sudan, aber da war gerade Krieg. Und dann ist Sarah mit dem Team, was sie mobilisiert hat, ein Kirchenteam, nach Südägypten gegangen und hat dort von Jesus erzählt, unter den Nubern, die Jesus auch gar nicht kennen, auch muslimisch, ein muslimisches Volk. Und auch dann hat Gott ein bisschen ihre Grenzen erweitert, nicht nur in Ägypten, sondern auf dem nächsten Slide sehen wir, auch im ganzen Mittleren Osten, hier war Sarah an der syrischen Grenze mit einer konservativen Familie. Bis wir dann im nächsten Slide sehen, 2016 hat Sarah auch ihren Job gekündigt, trotz eigentlich einer Beförderung, die sie bekommen hat. Sie hat am Fernsehen gearbeitet in Ägypten, dort halt am Tahrirplatz. Sie hat eine Beförderung bekommen, aber sie wusste, wenn sie diese Beförderung annimmt, dann ist sie überall bekannt im Fernsehen als Gesicht, weil sie ist als Journalistin dann halt bekannt wie ein bunter Hund und es würde nicht mehr so klappen, das Evangelium von Jesus weiter zu erzählen, weil als bekannte Persönlichkeit schneidet man sich damit selber was ab. Und sie hat dann entschieden, ihren Job zu verlassen, auch 2016, um in die Vollzeitmission zu gehen, um einfach das, was ihr Herr aus Herz gelegt hat, vollzeitig zu machen. Sie ist auf die Philippinen gegangen, wie wir hier ein Slide vorher, glaube ich. Genau. Um dort von Jesus zu erzählen. Dort liest sie gerade mit dem Dorfältesten aus einer isolierten Insel auf den Philippinen von Jesus vor. Und ihr müsst euch vorstellen, dass die spricht halt die Sprache nicht, Sarah, klar, sondern da waren immer ein Übersetzer bei. Und der Übersetzer hatte eigentlich voll Schiss, das zu übersetzen, was Sarah gesagt hat, dass Jesus der Herr ist und der Einzige ist und dass viele Götter gar nicht gehen. Also so krass jetzt vielleicht nicht, aber irgendwie schon. Und der Übersetzer hat gesagt, das kann ich nicht übersetzen, weil am Anfang saßen die nicht so friedlich da wie jetzt, sondern haben Sarah bedroht. Was wollt ihr hier? Ausländer, wir kennen euch nicht, mit Pfeilen und Speeren und so. Aber über die Monate, wo Sarah dann da geblieben ist, mit dem Übersetzer hat sich da echt eine vertrauensvolle Atmosphäre aufgebaut. Sarah konnte aus der Bibel vorlesen und später hat er dann auch sogar zugehört. Und die haben angefangen, Mitglied für Mitglied aus diesem Dorf, sogar der Dorfälteste, ihr Leben Jesus zu geben, weil sie einfach den Messias erkannt haben in diesem Wort. Und Jesus angefangen haben. Und das sehen wir auch auf dem nächsten Bild, wenn wir es mal weitermachen. Dass Sarah angenommen wurde von den dorfältesten Frauen, die haben ihr sogar so ein Kleid gestickt, was total die Ehre dort ist. Und überhaupt nichts Normales. Genau, wenn wir einen nächsten Slide anschauen, sehen wir Sarah in Griechenland. Genau, sie hat unter Flüchtlingen gearbeitet. Und dort haben wir uns auch kennengelernt. Also nicht in Griechenland, sondern in der Arbeit unter Flüchtlingen in Frankreich. Und ich habe direkt gesehen, boah, eine Frau, die ein Herz hat für Muslime. Voll krass, die Menschen von Jesus erzählen möchte. Super. Und das kennenlernen, wir haben uns dann verlobt 2017. Und haben letztes Jahr 2018 geheiratet. Das seht ihr hier auf dem nächsten Slide. Genau, voll das schöne Bild eigentlich. Und ich finde es so klasse, einfach wie der Herr uns vorbereitet hat. 2012 haben wir angefangen, unter Muslimen zu arbeiten. 2016 haben wir unseren Job dafür verlassen und dann geheiratet. Und ich echt danke dem Herrn für so eine tolle Frau. Wir sind dann zusammen nach Ägypten gezogen, ja, wo Sarah ja herkommt. Das sehen wir auf dem nächsten Slide. Und haben da in der Nähe einer islamischen Universität gewohnt, die Al-Azhar-Universität. Das ist so das rechtssprechende Organ, was den Islam angeht. Man sagt ja so, das Herz ist in Mekka, aber das Gehirn ist in Kairo. Also die so Gesetze erlassen, diese Universität, die Al-Azhar-Universität, dort haben wir in der Nähe einfach gewohnt, um mit Muslimen, die dort studieren, mit Jesus, über Jesus ins Gespräch zu kommen. Und das sind häufig nicht nur Ägypter, sondern auch Menschen aus anderen muslimischen Ländern, die sich ausbilden lassen wollen, als Imame oder als Mullahs oder als Sheikhs oder halt als Missionare, islamische Missionare. Und das ist auch einer auf dem Bild, den ihr seht, der Wan. Er ist ausgekommen aus dem muslimischen Teil Russlands, aus dem Kaukasus, hat aber mongolische Vorfahren, deshalb sieht er so interessant aus. Und irgendwie habe ich gefühlt, wo ich ihn getroffen habe auf der Straße beim Einkauf, ich soll mit ihm sprechen. Ja. Ich dachte mir, nee, ich habe keine Zeit, aber irgendwie habe ich trotzdem gemerkt, ich soll mit ihm sprechen. Ich bin dann auf ihn zugegangen und er spricht nur Arabisch und Russisch, aber ich habe zu diesem Zeitpunkt schon angefangen, Russisch zu lernen. Und dass man Russisch ist eigentlich ganz okay, sodass ich mit ihm sprechen konnte. Es war immer so zwischen Russisch und Arabisch hin und her. Voll cool eigentlich. Und ich habe gemerkt, er ist eigentlich nur nach Kairo gekommen, um nicht den Islam besser zu verstehen, sondern seinen eigenen Glauben zu verstehen. Er hatte so viele Fragen, die ungeklärt waren. Ja, den Koran müssen die Muslime eigentlich auf Arabisch lesen. Also die verstehen eigentlich gar nicht, was sie lesen, ohne dass ihnen das aufgetan wird von den Dorfältesten oder so. Und er ist dorthin gegangen, um seine eigenen Fragen beantwortet zu bekommen. Und er fragte mich, warum folgst du denn Jesus, Florian? Was ist denn für dich der Unterschied? Und wir kamen in so ein tolles Gespräch. Wir haben uns immer wieder getroffen. Bis er dann, ich glaube, nach dem sechsten Mal oder so, gefragt hat, ey Florian, kann ich eine Bibel haben? Was muss ich denn tun, um Jesus nachzufolgen? Und er hat sein Leben Jesus gegeben und eine Bibel hat er voll glücklich angenommen, hier dort auf Arabisch, Englisch, glaube ich, diese Bibel, und hat sein Leben Jesus gegeben. Und es ist immer so krass zu merken, wenn ich muss einfach nur ihn ansprechen. Ja, das war das Einzige, was eigentlich Gott mich gefragt hat. Sprich, so eine kleine Stimme, ja, sprich diesen Mann auf der Straße an. Und ich hatte eigentlich keine Ahnung, ja, musste sein. Ich habe es dann halt gemacht. Und ja, der Herr bereitet die Herzen vor, nicht wir. Ich musste einfach nur Zeit mit ihm verbringen. Das wenige sagen, was ich weiß. Und am Ende hat er sein Leben Jesus gegeben. Und das Klasse, dieses Klasse Ding ist, er ist noch weiter an der Al-Azhar-Universität, ja, um dort zu studieren. Er kann nicht sofort sagen, dass er Christ ist, weil damit wird er jeglichen Kontakt zu seiner Familie, zu seinen Mitstudenten abschneiden. Aber er gibt das Evangelium weiter in dieser Al-Azhar-Universität, wo eigentlich Ausländer wirklich überhaupt nicht hinkommen, sondern nur Muslime. Und er kann dort das Evangelium weitergeben, was der absolute Hammer ist. Und der Herr hat uns vorbereitet dafür, wo wir das sehen, in so einer recht konservativen Gegend Kairos. Und im nächsten Bild sehen wir jetzt hier unseren nächsten Schritt. Wir möchten nach Südasien, nach Pakistan, in den Süden von Pakistan, Karachi. Auf dem Bild seht ihr jetzt allerdings Indien, weil die Türen in Karachi, ich bin Deutschlehrer und da war es mit dem Visa bisher schwierig reinzukommen in Pakistan. Wir wollen dort weiterhin nach Pakistan, aber wir haben gesehen, was ist in der Nähe von Pakistan und haben dann gesehen, Neu-Delhi, eine Stadt, eine große Stadt, wo ich als Deutschlehrer arbeiten kann, gegen, keine Ahnung, 2000 Rupien im Monat, 150 Euro oder so, aber die helfen mit dem Visa. Und das ist total gut. Und Indien in sich, einfach ein Land mit 201 Millionen Muslimen, richtig groß, bis 2050 wird gesagt, es hat 350 Millionen Muslime, ist damit das größte Land, muslimische, der Welt. Hammer. Und wir dürfen da sein, nämlich genau in der Stadt Neu-Delhi. Das sehen wir auf dem nächsten Slide. Da wohnen wir dann. Und da hat Kairo eigentlich schon voll geholfen. Kairo, eine Stadt mit 25 Millionen Einwohnern, schon recht groß. Und Neu-Delhi mit 30 Millionen Einwohnern, also noch ein bisschen größer. Und in Kairo ist die Luftverschmutzung auch ziemlich hoch. Also das erste Mal, wo ich in Kairo angekommen bin, ich weiß nicht, wer hier schon von euch in Kairo war, aber ich habe geatmet und ich dachte mir, oh, was riecht hier denn so verbrannt? Und ich habe meinen ägyptischen Freund gefragt und er sagte, nö, hier ist gar nichts verbrannt. Das ist die Luft hier, die atmen wir normal. Und ich so, oh, was? Nein. Und Ägypten ist auf dem 77. Platz, also Kairo und der Luftverschmutzung. Ja. Neu-Delhi ist auf dem 6. Platz. Aber der Herr hat uns, ich denke, schon dafür einfach vorbereitet, auch dadurch, dass wir lange in Kairo gelebt haben. Und was ich interessant finde, ist, dass es in Delhi kaum Arbeiter gibt, die unter Muslimen arbeiten. Also so gut wie gar nicht. Unter den 10 Millionen Einwohnern, muslimisch, die da wohnen, gibt es keine Arbeiter. Zumindest nicht, dass wir wissen. Und wir sind eigentlich recht gut verbindlich, unsere Organisation, die unter Muslimen arbeiten. Es gibt einen Stadtteil, der heißt Little Kabul, das sehen wir hier auf dem nächsten Slide, wo täglich 600 bis 2000 Afghanen neu hinzukommen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Und ich freue mich darüber, nicht darüber, dass sie noch nicht von Jesus erzählt haben, aber dass sie so zugänglich sind. Ich spreche die Sprache und sie sind einfach da und verkaufen eigentlich den ganzen Tag nur Brot, um das, was sie verdienen, zurück nach Afghanistan zu geben, damit sie irgendwie ihre Familie unterhalten können. Und wir können einfach da sein und den Menschen begegnen, die Menschen segnen mit dem Namen Jesus. Auf dem nächsten Slide sehen wir, dass es aber nicht nur Afghanen gibt, sondern auch andere muslimische Völkergruppen wie die Biharis und Bengalis, die auch noch nie was von Jesus gehört haben, die alle dort in Neu-Delhi versuchen, irgendwie Fuß zu fassen und erreichbar sind. Konkret, auf dem nächsten Slide sehen wir, werde ich als Deutschlehrer arbeiten an einem Institut. Das habe ich auch schon in Kairo gemacht. Das gibt einfach die Möglichkeit, dass ich dort schon Connections habe zu den Studenten. Man wird danach immer noch auf einen Tee eingeladen oder auf einen Kaffee. Das ist der absolute Hammer, so da schon Verbindung zu knüpfen. Und Sarah wird das Gleiche machen auf dem nächsten Slide. Sehen wir, sie wird Englisch unterrichten, das hat sie auch in Kairo gemacht, für muslimische Frauen, die auch in der Gesellschaft nicht viel Möglichkeiten haben, dort von Jesus zu hören. Und Sarah darf da genau weitergeben. Wir haben jetzt ein kurzes Video vorbereitet, das würden wir euch einfach gerne zeigen, weil meine Worte sind schon ganz in Ordnung, ihr versteht einiges, aber ein Video zeigt vielleicht nochmal mehr. Das ist noch nicht so lang, aber genau, das, dann seht ihr so ein bisschen, wo wir arbeiten werden.
South Asia. When you look at it, what do you see? People trapped in hardships, overpopulated cities, a place defined by its challenges, an absence of hope. We look at these things and ask, how could this be? When God looks, he sees a chance to empower, hands to build, a land of opportunity, a reason for hope. God looks at these things and says, imagine what could be. God is building something incredible through the struggles, through the opportunities in South Asia. It's not just a place to venture into the unknown. It's a place to go and make Him known. Pray. Send. Go. Find your frontier.
So, Das ist die Organisation, mit der wir unterwegs sind. Frontiers heißt die. Und die arbeitet eigentlich unter den unerreichten Völkergruppen extra von links Marokko nach rechts Indonesien, einer der bevölkerungsreichsten Abschnitte der Welt, ja, besonders der indische Subkontinent und der, wo die Menschen am wenigsten von Jesus gehört haben. Die Menschen, die dort leben, 85% Muslime, haben noch nie von Jesus gehört und werden, statistisch gesehen, auch nie die Möglichkeit haben, von Jesus zu hören. Klar, es gibt immer Dreams and Visions, also Träume und Visionen, das stimmt. Aber mich bewegt das so, wo Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenig. Also sendet Arbeiter in die Ernte. Und Sarah und ich sind hier einfach um, wenn vielleicht, keine Ahnung, ihr so als Junge oder halt auch Ältere wie ich, keine Ahnung, auch so auf dem Herzen hat, mal Missionen auszuprobieren, wie es aussieht, in einem anderen Kontext Menschen von Jesus zu erzählen, dann möchten wir euch dazu einfach echt motivieren, weil es ist das Gebenste, was man machen kann. Dort irgendwie so, ich habe so Kurzzeiteinsätze gemacht und das war der absolute Hammer. Es hat mein Leben so verändert, Wahnsinn, wie Menschen, wie Muslime Träume hatten und Visionen und wir waren dort einfach in der Türkei. Und die haben gesagt, ey, wir haben euch in einem Traum gesehen, dass ihr uns heute eine Bibel geben werdet. Und dann hatten wir Bibeln dabei. Und krass, die haben uns in Vision gesehen. Warum? Ja. Aber sowas erlebt man einfach, wenn man sagt, hey, ich würde gerne irgendwie eine Woche oder zwei Wochen was mit Jesus machen. Ich habe Urlaub irgendwie. Und kann dann rausgehen und es auch in einem anderen Land probieren. Also natürlich sollen wir auch hier Licht der Welt sein, Salz der Welt, hier in Linz oder wo ich herkomme, aus Berlin. Aber es ist eine krasse Bereicherung, auch mal seinen Glauben, auch mal Jesus, das, was man eigentlich jeden Sonntag hört, auch mal in einem Land auszuprobieren, wo man das nicht, wo man nicht die Möglichkeit hat, das zu hören. Also wo es keine Kirche gibt und keine Gläubigen. Wo das, was man gelernt hat, auch mal richtig genutzt wird. Ja, so wie Jesus mit seinen Jüngern rumgelaufen ist und seine Jünger gesandt hat, er hat denen ja ein bisschen Teaching gegeben und dann rausgeschickt zu Menschen, die ja Jesus gar nicht kannten. Und ich denke häufig, das merke ich zumindest aus meiner Gemeinde in Berlin, wir hören immer viel, wir hören immer viel, wir hören viel und sehr gute Sachen. Aber dann so, eigentlich das Ergebnis sagt ja, wie Jesus sagt, Jesus selbst wurde ja von dem Herrn gesandt, sendet. Also, dass wir rausgehen dann, um selber jünger zu machen, ja, jünger werden und jünger machen. So dieses Natürliche, das war ja auch das, warum am Anfang das Evangelium sich so krass ausgebreitet hat. Ja, weil einfach die Jünger haben gehört von Jesus und dann ist einfach selbstverständlich umgesetzt. Aber ich denke so, in zumindest unserer Gemeinde jetzt in Berlin, die ich voll liebe, aber da ist das irgendwie ein bisschen in, eingeschlafen, sage ich mal. Das Jünger machen, mit Menschen das Leben zu teilen, die Jesus nicht kennen. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass man einmal in der Woche auf der Straße steht und Bibeln verteilt. Auch wenn ich das nicht cool finde, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ein bisschen provokant, aber das muss man ja gar nicht. Sondern einfach mit Menschen, die Jesus nicht kennen, das Leben zu teilen, ins eigene Herz reinschauen zu lassen, Sachen mit Menschen zu machen, vielleicht auf den eigenen Zeitplan ein bisschen zu verzichten. Das sind so eine Sachen, die einfach krass vom Herrn gesegnet werden. So habe ich das zumindest gefühlt. Und so eine Kurzzeiteinsätze von Frontiers oder OM, ist eigentlich völlig egal, welche Organisation, sind so bereichernd. Und wenn ihr irgendwie Fragen später dafür habt, dann kommt gerne auf mich oder auf Sarah zu und fragt uns, ob wir vielleicht Connections haben zu Kurzzeiteinsätzen oder so. Das wäre absolut cool. Sarah, ich glaube, wir haben noch ein Video vorbereitet. Ja? Genau, das Video zeigt nochmal kurz in 3 Minuten. Richtig interessant, wie Mission weltweit aussieht und heißt State of the World. Ja, ist das auf Deutsch oder Englisch? Englisch. Ist Englisch okay? Für die meisten schon. Sonst, ich fasse das auch noch kurz auf Deutsch noch zusammen.
That leaves us with 29. Jesus told us 2,000 years ago that our mission is to go and make disciples of all nations. He also promised us that only after we accomplish that task will we receive the blessing of his return. So, how are we doing accomplishing our mission? To answer that, let's classify the 7 billion people on the earth today into 3 groups. Let's start with the Christians. About 33% of the world's population would identify itself as Christian, We call this segment of the population World C, C for Christian. It's important to remember that not all of the people that fall into World C are true believers in Christ. They merely identify themselves as Christian because of nominal belief in Jesus, or because they live in a country where everyone is considered Christian, so they would do the same. Next, there's the 38% of the world that has access to the gospel but has chosen not to follow Jesus. They have Bibles in their language, churches nearby, friends or co-workers who are potentially Christians, or access to other Christian resources in their language. These people have access to the good news, but just haven't acted on it yet. This segment of the population is called World B. That leaves us with 29% of the world, just over one out of every four people on this planet, who not only have never heard of Jesus, they have no chance of hearing the good news of Jesus Christ. They have no access to the gospel, no Bibles, no churches, no believers nearby, no chance to learn about Jesus. We call that 29% World A. Now, on to missionaries. Only one out of every 1,800 Christians in World C decides to serve as a cross-cultural missionary. So, we can pull 400,000 missionaries out of that World C population. That's our total cross-cultural missionary force worldwide. Did you know that 72% of all our missionaries are going to World C? That's right. The vast majority of the missionaries being sent out are going to the people of the world that have Bibles and established churches. 25% of the missionaries are sent to World B, where there is already some access to the church and to the Bible. That leaves only 3% of the total missionary force to handle all of World A, the section of the population without any chance of hearing about Jesus. 29% of the world has no way to hear the gospel, but we're sending only a tiny portion of our Christian workers to them. What about finances? Annually, all those Christians in World C earn a total of $42 trillion. And, together, they give about $700 billion to Christian causes each year. That includes everything. Christian nonprofits, churches, youth programs, missions, etc. Can you do the math? Less than 2% of Christian income is being given to Christ's causes. Out of that $700 billion given to all Christian causes, only $45 billion is given to missions specifically. That's a little over 6%. In fact, there is more money reported embezzled from the church each year than is given to missions. Remember those 400,000 missionaries? We have $45 billion to support them and their cross-cultural work. But how exactly is it allocated? Well, $39 billion goes to World C every year. Yep, 87% of that missions money is being spent in areas of the world that have Bibles and churches available. $5.4 billion, or 12%, goes to World B each year, those that have access to the gospel message but have rejected it. That leaves only $450 million, or 1% of all missions money going to World A, the least reached people of the world. To put that into perspective, annually Americans spend more money on Halloween costumes for their pets than get sent to World A. To summarize, only 3% of our missionary force, armed with only 1% of missions giving, is going out to reach the 2 billion people who don't have access to the gospel. 2 billion people are still waiting for the good news of Jesus Christ. So here's a question for you. What are you going to do to change that?
So, das ist ein Video mal, was mich voll bewegt, auch wenn es jetzt viele Zahlen waren und vielleicht nicht alle Zahlen so krass wichtig sind, aber es ist diese 2 Milliarden Menschen, 2 billion, ja, 2 Milliarden Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben, empfangen einen Bruchteil der Missionare. 2% waren es, glaube ich, der Missionare. Und von 1800 Missionaren, ja, geht also von 1800 Christen, geht nur ein Missionar. Und von diesem einen Missionar, wenn man das global sieht, gehen nur 2% zu diesen 2 Milliarden Menschen. Das ist der Hammer. Und genau, wo wir uns, Sarah und ich, uns einfach immer freuen, ist, dass wir Leute mobilisieren dürfen. Wenn ihr es auf dem Herzen habt, nochmal, wenn das Video einen Zweck hat, dann uns zu mobilisieren. Ob es ist, dass wir beten, oder ob es ist, dass wir Donations, also Spenden, oder ob es ist, dass wir selber gehen. Das ist ja völlig egal. Jesus gibt jedem die eigene Stärke. Aber Jesus sagt zu jedem von uns, geht hinaus und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen. Das ist ja ein Befehl, den er, bevor er aufgefahren ist, den er uns allen gegeben hat. Also ist ja nur die Frage, wie gehen wir damit um, mit diesem persönlichen Befehl. Aber es gibt auch eine interessante und eine positive Nachricht, nämlich, dass es für jeden unerreichte Völkergruppe dieser Welt, ja, so wie, ich weiß nicht, die Paschtunen oder die Hasidas oder so Menschen, die viele noch nie was von Jesus gehört haben, für jeden dieser unerreichten Völkergruppen auf der ganzen Welt gibt es 10 Gemeinden. Ja, also zu jeder unerreichten Völkergruppe gibt es im Westen eigentlich 10 Gemeinden, die potenziell dafür was tun könnten, damit dieser eine Völkerstamm erreicht wird. Na klar, gibt es Gemeinden, die super krass in Missionen investieren, die viele Missionare senden, aber es gibt viele Gemeinden, wenn nicht sogar die meisten Gemeinden, die gar nichts tun. Also wenn sich eine Gemeinde einfach committen würde, wir beten, hey, lass uns mal ein Jahr zum Beispiel für die Paschtunen beten. Eine Völkergruppe von 50 Millionen, wo es 4 Gläubige gibt. Das sind die Zahlen. 50 Millionen, Paschtunen, und denen gibt es 4 Gläubige. Lass uns mal ein Jahr für die beten und gucken, was passiert. Ich bin der Überzeugung, dass der Herr die Herzen öffnet von den Menschen und etwas passiert. Also genau, da wollen wir uns einfach, sind wir hier eigentlich gekommen, um euch zu motivieren dafür, irgendwie genau ins Gebet zu kommen oder das einfach mitzunehmen in eurem Herzen, sacken zu lassen. Was sagt das zu uns? Was gibt es da vielleicht für Möglichkeiten? Ich möchte euch den letzten Slide von uns zeigen. Gott hat uns, Sarah und mich, einfach jahrelang dafür vorbereitet, dass wir dienen dürfen in der muslimischen Welt. Für uns haben wir das empfangen, dass wir gern gehen möchten. Wir haben nicht viel, aber das, was wir haben, geben wir dem Herrn einfach. Und wir glauben daran, dass er uns versorgt. Auch wenn das für mich seit 2016 eigentlich immer wieder jeden Tag, nachdem ich nicht mehr ein festes Gehalt auf meinem Konto habe, Schritt ist einfach, aber ich bin mir sicher, dass der Herr versorgt. Und das haben wir bisher als Ehepaar auch so erlebt. Und wer es auf dem Herzen hat von Sarah und mir, mehr zu hören über Südasien, wie wir dort mit den Menschen ins Gespräch kommen, wie so unsere nächsten Monate oder unsere nächsten Jahre aussehen, der kann sich für unseren Freundesbrief eintragen. Wir schicken so alle Monate, einmal im Monat, einmal in 2 Monaten einen Freundesbrief auf Deutsch und oder auf Englisch. Der kann sich einfach dafür eintragen. Sarah hat eine Liste vorbereitet, die sie rumgibt jetzt. Genau, da könnt ihr euch dann eintragen, dann halten wir euch auf dem Laufenden. Und es wäre echt klasse, wenn ihr für uns betet, dass die Liebe für die Muslime weiter brennt in unserem Herzen, dass sie noch mehr brennt, dass wir diese Liebe nicht verlieren, dass wir nicht bitter werden in diesen manchmal chaotischen Ländern. Und dass wir Weisheit erhalten, genau, wie wir die am besten erreichen sollen. Und ja, wir danken euch, dass wir heute hier sein dürfen und dass ihr so Mission liebt und euch dafür so interessiert. Amen.